Wenn Gefühle bei der Arbeit eine Rolle spielen dürfen, wäre ein gutes Thema für den Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht. Heute, wie immer, mit
Katinka Magnussen
und Cesar Trautmann. Und wir haben ein Paar heute hier sozusagen zu Gast oder ein Team.
Premiere Vierer Podcast.
Genau. Und in Wirklichkeit sind wir auch zu fünft. Also wir haben Ranghild Struss hier und Jaili Gaibi. Ihr seid ein Team und ihr seid von Struss und Clausen. Was kommt dann danach?
Personal Development.
Personal Development, okay, vielen Dank. Und Jaili ist schwanger, deswegen sind wir zu fünft. Und das finde ich erwähnenswert. Und ich würde wirklich gerne einsteigen bei dem Thema Team, weil das schon so ein schöner Anfangskontakt war über Jaili, mit der habe ich telefoniert. Und wir kennen uns ja schon aus dem Podcast On the Way to New Work. Und auch da war ich schon ziemlich geflasht davon, wie ihr als Team seid, also wie ihr euch gegenseitig die Bälle zuspielt. Und deswegen würde ich damit am liebsten anfangen. Also wie habt ihr euch gefunden?
Jaili, die Geschichte musst du, glaube ich, erzählen.
Ja, du kannst ja einschreiten. Also ich fand irgendwie den Job Karriereberatung und Persönlichkeitsentwicklung und sowas fand ich immer total spannend. Aber da ich klassische BWLerin eigentlich bin, dachte ich immer, der Zug ist abgefahren, da komme ich nicht rein. Oh. Und irgendwie, genau. Das geht bestimmt gar nicht. Und dann über so ein paar Connection habe ich dann mal ein Gespräch mit Ranghild vermittelt bekommen. Und ja, plötzlich habe ich gekündigt.
Wo warst du denn vorher?
Bei einem großen Verlag. Also ich hatte auch echt einen guten Job. Ganz andere Richtung. Und dann habe ich ziemlich Hals über Kopf gekündigt und gesagt, das wage ich, obwohl ich auch da ein bisschen Schiss hatte, weil ich eben alles nochmal ganz von vorne lernen musste eigentlich oder zumindest gefühlt natürlich die Inhalte überhaupt nicht drauf hatte. Aber ich habe die Chance bekommen und das hat sich jetzt 5 Jahre später, bin ich so motiviert oder fast noch motivierter, würde ich sagen.
Als du im Vorstellungsgespräch warst, ich würde gerne kurz die Geschichte vom Vorstellungsgespräch erzählen. Also Jaili hat sich beworben für eine eigentlich zunächst Marketingposition, weil das auch ein bisschen näher an dem dran ist, was sie vorher gemacht hat. Und bei uns im Unternehmen ist es aber total wichtig, das halten mein Geschäftspartner Johann Clausen und ich sehr hoch, dass der Mensch zuerst kommt und wir dann die Stelle eben auf den Menschen zuschneiden.
Ah ja.
Und so hat sie sich für Marketing beworben und war dann aber auch schon ganz enthusiastisch im Vorstellungsgespräch, weil wir ziemlich schnell gemerkt haben, dass sie im Laufe ihres Lebens sowieso immer diese Position hatte, Menschen zu beraten und irgendwie auch so ein Magnet einfach ist für Leute, die Fragen haben, wenn es darum geht, vielleicht auch gerade auf der Ebene der Erwerbstätigkeit oder der Produktivität einen Schritt nach vorne zu machen. Und das hat man total schnell gemerkt. Auch wir waren super mitgerissen und dann enthusiastisch, wie Jaili nun mal ist, hat das Gespräch dann auch so eine Dynamik angenommen, dass wir alle irgendwie total motiviert waren und schon im Vorstellungsgespräch gebrainstormt haben, was sie denn noch so machen könnte. Und es war ziemlich schnell klar, dass die Karriereberatung eigentlich für sie auf den Leib geschnitten war. Und dann haben wir uns überlegt, ob wir vielleicht so eine kleine Twitter-Position für Jaili schaffen, dass sie auf der einen Seite eben selber beratend tätig ist und Menschen analysiert und das alles lernt. Also auch diese ganzen psychologisch-psychometrischen Testverfahren erlernt und die Interpretation und so. Und she's a quick learner, kann man sagen. Von daher stieg sie dann auch ziemlich schnell darin ein, Jugendliche zu beraten. Inzwischen berät sie ja auch Erwachsene in beruflichen Umorientierungsfragen. Und so sind wir ja auch zu diesem Podcast gekommen, ist eben weiterhin auch aktiv im Marketing. Es ist ja schon das zweite Baby, also auch während der ersten Elternzeit war Jaili am Spielplatz aktiv und hat alle möglichen Fische an Land gezogen. Von daher würde ich sagen, sind wir alle total froh und glücklich darüber, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Und es ist auch ein gutes Beispiel für einen crossfunktionalen Wechsel innerhalb der Karriere, ne? Der eben möglich ist, wenn man persönlichkeitskongruent sich den Job sucht. Und was an diesem Vorstellungsgespräch total süß war, war, dass sie dann selber so erzählte, worauf sie alles Lust hat und was alles so toll ist und so weiter. Und nicht nur motiviert sie andere, sondern sie heizt sich auch immer selber ganz gut an mit den Sätzen, die sie so von sich gibt. Das ist übrigens auch für unser Team natürlich total schön, ja, ne? So jemanden zu haben, der so begeisterungsfähig und mitreißend ist. Aber danach hatte sie dann so ein bisschen Angst, Overselling betrieben zu haben. Und dann kam sie nochmal zurück und meinte, Ich nehme die Hälfte zurück.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Und so war der Einstieg irgendwie schon so total schön. Das war einfach so Passung eben, ne, von der ersten Sekunde an. Und dann war das auch so ein schöner Teamgedanke, gemeinsam zu überlegen, wie man vielleicht die Aufgaben so gestalten kann, dass es auch zu Jalé passt und so. Du hattest ja nach Team gefragt, ist auch insgesamt unsere Philosophie, dass eben in einem Team auch jeder Einzelne natürlich den Platz finden muss, der eben wirklich, wirklich seiner ist, ne? Oder ihrer ist.
Ja, das finde ich mega.
Ja, und das, ich kann es nur immer mit meinem vorherigen Job, der eher so ganz klassisch aufgebaut war, hierarchisch vergleichen. Und da ist eben nicht derjenige mit zum Messestand gekommen, der eben gerne die Leute anquatscht und Smalltalk liebt, sondern eben der, der dann in der Funktion schon richtig lange dabei war und so. Und das fand ich oder finde ich ja völlig logisch irgendwie, dass es bei uns anders ist. Jeder macht halt das, wo ein Talent dahinter steht. Und wenn man mit seinen Talenten arbeitet, dann macht es ja auch mehr Spaß darin, richtig gut zu werden. Mhm. Und deshalb haben wir, würde ich sagen, in unserem Team so viel Wertschätzung für ganz unterschiedliche Eigenschaften, weil jetzt zum Beispiel neue Berater ausbilden, da wäre ich die allerletzte, die das könnte. Mhm. Deshalb finde ich das so toll, dass wir uns gegenseitig so bewundern für eben die ganz unterschiedlichen Talente, die wir so mitbringen.
Und auch als Chef ist das ja schön, weil eben auch nicht qua Rolle eine bestimmte Erwartung an dich gestellt wird, die du dann stetig erfüllen musst, sondern auch du wirst ja dann als Mensch gesehen, ne? Und es gibt irgendwie so eine Toleranz auch für deine vielleicht Schwierigkeiten, Herausforderungen oder für alles, was du eben auch noch lernen musst, ne? Weil häufig ist es in Unternehmen ja auch so, dass die Position quasi so eine Erwartungshaltung vorgibt, was du alles können musst oder was dir alles immer gelingen muss und so. Und gerade wenn du in einer Führungsposition bist, ist das ja häufig auch mit einem ganz schönen Druck versehen. Und wir finden das einfach total schön, den Menschen hinter der Position zu sehen und zwar den Blick da auch als erstes drauf zu wenden. Und ja, ich hoffe und also sicher sind wir auch noch auf dem Weg. Das ist ja immer eine Entwicklungssache, so wie sich jeder einzelne Mensch weiterentwickelt und wie unser Unternehmen eben auch Personal Development heißt, gilt das auch für die ganze Struktur und für die Institutionen, die wir da aufbauen an sich.
Ja, was da vielleicht noch spannend, also ich merke es ja, wenn man da so drinsteckt, das ist schon echt bei uns eine ganz schöne Bubble. Man denkt ja irgendwie, ja, ist doch logisch, dass man das so macht. Also wir haben natürlich auch irgendwie Konflikte und irgendwie Themen, die nicht so, die jetzt nicht immer so toll laufen. Aber dass man insgesamt irgendwie als Gesamtpersönlichkeit, also wir hatten ja mal gesagt, wenn Gefühle bei der Arbeit eine Rolle spielen dürfen, wäre ein gutes Thema für den Podcast. Ja. Das dürfen die bei uns absolut. Und ich merke das immer nur am Feedback meines Umfelds so, oh krass, das hast du deinen Chefs erzählt. Und dann denke ich mal so, hey, ja, wieso denn nicht? Also erstens spüren die das eh immer, bevor ich es wahrscheinlich selber sagen kann. Also sowas wie Schwangerschaften, das ist immer toll, wenn man dann diese 12 Wochen überstanden hat und dann da hingeht und dann irgendwie so, jetzt muss ich nochmal sagen. Und die dann immer, oh, endlich sagst du es mal. Wir wussten es doch sowieso. Und wie schön. Und
sieht man aber
am
schon.
Anfang hat uns das immer keiner geglaubt. Und deshalb sind wir jetzt dazu übergegangen, dass wir es mindestens einer Person sagen, wenn wir es vermuten.
Wie süß, okay.
Und woran hast du es gemerkt? Damit es quasi eine Beweislage gibt. Dieses Mal oder beim ersten Mal?
Ja, egal, kannst beides
also
erzählen.
Also beim ersten Mal kann ich mich noch genau dran erinnern. Das war auch recht früh, ne? Das war irgendwie echt ein paar Wochen hat es dann noch gedauert, bis du es erzählt hast. Da ist Jalé einmal an der Kaffeemaschine vorbeigegangen, während sich jemand einen Kaffee gemacht hat.
So und was dann, darfst du doch nicht erzählen. Ich dachte, du spürst die Vibes.
Warte. Ja, beim zweiten Mal. Also ich bin ja ehrlich, das weißt du ja. Da ist sie an der Kaffeemaschine vorbeigegangen und da hat man so richtig gemerkt, den Geruch, den wollte sie nicht. Und da dachte ich so, ach guck. Und jetzt beim zweiten Mal war es anders. Da Jalé kennt die Geschichte schon, weil ich ihr das ja auch dann erzählt habe. Da sind wir über den Flur gegangen und sie ist an mir vorbeigegangen. Und dann dachte ich, okay, da geht noch jemand mit. Oh. Das war irgendwie eine andere Energie einfach.
Du hast ich habe das eben auch schon gemerkt, du hast selber ein Höllenenergiefeld im Positiven. Ich weiß nicht, ob das dein Blick ist, aber du fühlst die Dinge ganz genau. Ich habe das eben schon draußen gemerkt oder in unserem Vorgespräch. Ich brauche eigentlich gar nicht sagen, du weißt das alles schon.
Naja. Ja, genau so ist es. Deshalb braucht man auch als Mitarbeiter nicht zu verbergen, weil es eigentlich sehr schnell klar ist.
Erzähl doch noch mal kurz, wer kommt zu euch? Ich bin ja völlig habe überhaupt keine Ahnung. Mhm. Für unsere Hörer vielleicht, wer kommt zu euch? Würde ich zu euch kommen, wenn ich sage, ich möchte aussteigen, wieder irgendwo einsteigen? Mütter, die vielleicht nach jetzt, ne, Charlie, ausgestiegen sind und wieder Einstieg finden und sich schwer tun. Wer bin ich eigentlich in dieser neuen Rolle?
Also ich würde mal sagen, so auf der Faktenebene von 15, 16 bis, ich glaube, der älteste Kunde war irgendwie so 68 oder irgendwie sowas.
Wow.
Genau, klar. Ich meine, danach kommen ja auch noch ein paar Jahre, die man gestalten kann. Mhm. Und zwar persönlichkeitskongruent. Das macht ja zufriedener. Also eigentlich, genau, kann jeder kommen, der sich besser kennenlernen möchte, der klarer vor sich haben möchte, was sind eigentlich meine Talente, also wer bin ich und was kann ich, was sind meine Talente, was motiviert mich besonders, welches Umfeld brauche ich, welche Themen sind für mich spannend. Wenn ich das klarer weiß, dann kann ich ja auch viel gezielter danach handeln. Und das ist bei jedem anderes Thema. Also wenn du jetzt sagen würdest, boah, irgendwie dieses Jahr ist so ein bisschen ruckelig, ich muss mich so ein bisschen mal neu orientieren, dann wäre das eine gute Standortanalyse bei uns.
Wann die man kann da ich kommen? Kann.
Also es geht ja vor allen Dingen für uns darum, das ganzheitlich zu betrachten. Ne? Deshalb, wir sind natürlich gestartet mit diesem Fokus auf die Erwerbstätigkeit, die Aus- und Weiterbildung, den beruflichen Fokus. Aber dadurch, dass wir das sehr ganzheitlich betrachten und nicht davon ausgehen, dass Karriere vom Leben zu trennen ist, sondern für uns eben berufliche Planung immer auch Lebensplanung ist, werfen wir sowieso immer einen Blick auf alle unterschiedlichen Bereiche des Lebens. Und letztendlich ist unser Ansatz dabei ganz stark von dem Gedanken getragen, dass es eben eine Reise ist, das Leben, in der du dich stetig weiterentwickelst, weil du immer wieder mit neuen Eindrücken konfrontiert bist. Und Identität ist, das weiß man heute, ein sehr viel fluideres System, als man das so dachte. Sprich, man denkt immer so ein bisschen, ja, ich bin ein Mensch und der bin ich und der bleibe ich, aber so ist das gar nicht, sondern du entwickelst dich, wenn es gut läuft, eben zu mehr Reife hin. Mhm. Und Jalé hat ja zum Beispiel gerade angesprochen, dass wir natürlich bei uns auch Konflikte haben, ne? Und das ist auch immer ganz wichtig zu verstehen. Es geht nicht darum, dass ein bestimmter Mensch gut oder schlecht ist, sondern es geht immer nur darum, wie man mit dem umgeht, was das Leben einem an den Strand spült sozusagen und wie man das dann so weiterentwickeln kann, dass man selber daran auch wächst. Ne? Weil letztendlich ist es auch, wenn es um die Frage des Erfolgs, der Produktivität geht, letztendlich immer eine Frage der Erfüllung. Und also wer Erfolg hat und nicht erfüllt ist, der ist nicht wirklich erfolgreich, muss man sagen. Ne?
Das ist ja leer gelaufen.
Genau. Und deshalb ist es für uns so wichtig zu sagen, hey, zu uns kann eigentlich jeder kommen, der sich auf seiner eigenen kleinen Heldenreise fragt, möchte ich mich nochmal irgendwie neu aufmachen? Ne? Gibt es nicht noch ungenutztes Potenzial? Habe ich nicht noch Lust, den nächsten Schritt des inneren und äußeren Wachstums zu gehen? Und dabei geht es sowieso bei uns immer nur darum, erstmal im Innen zu beginnen, weil das Außen, das hört sich jetzt wieder so ein bisschen abstrakt an, da könnte Jalé gleich wieder mich kritisieren, die mir nämlich manchmal sagt, dass ich zu sehr auf der Metaebene operiere.
Okay.
Aber ich bin der Meinung, genau, ich bin der Meinung, und du kannst das ja dann mit Beispielen belegen, dass es sowieso kein Außen an sich gibt. Also alles beginnt im Innen und das Außen, die Erlebniswelt, die wir so haben, Traumata ausgenommen, sind immer nur eine Entsprechung dessen, was ich im Innen losschicke, was ich im Innen für Entscheidungen über mich, über das Leben, über meine Mitmenschen fälle. Genau. Also die inneren Überzeugungen, die versuche ich im Außen zu bestätigen und das lenkt eben meine Wahrnehmung. Ne? Und deshalb ist unsere Arbeit ganz stark darauf ausgerichtet, das Unbewusste bewusst zu machen, das Innere zu analysieren und da eben auf der einen Seite mit ganz klassischen Testverfahren herauszufinden, wer du so bist, und auf der anderen Seite, du hast ja gerade das Energiefeld angesprochen, gibt es natürlich einen Großteil auch an Informationen, die nicht über die sprachliche Ebene übermittelt werden, und da versuchen wir eben unsere Berater zu schulen, das mehr und mehr wahrzunehmen, um eben auch an den Stellen ansetzen zu können der Beratung, die dem Klienten vielleicht selber gar nicht so bewusst sind, die aber letztendlich die entscheidenden neuralgischen oder Wendepunkte sind.
Und das machen wir eben auch mit uns, um da nochmal die Brücke zu schlagen. Es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie privat und beruflich bei uns so stark zu trennen. Also natürlich besprechen wir jetzt nicht jedes private Thema im Büro, aber generell sind wir natürlich auch als Gesamtpersönlichkeit anwesend und entwickeln uns als Team und als einzelne Persönlichkeiten ja auch total weiter, weil ich kann gar nicht einfach nur Berater sein und mich nicht mit mir beschäftigen, weil ja auch bestimmte, ich erinnere mich noch an die Anfänge, der Beraterausbildung dann zurück. Da hatte ich irgendwie dann plötzlich mal bei einem Kunden das Gefühl, oh Gott, ich krieg Fieber oder so. Mhm. Ich werde jetzt auf einmal krank. Mhm. Und dann hat eben Ranghild auch gesagt, du, jetzt beobachte mal die Reaktion. Also du kriegst kein Fieber, aber was triggert dich denn gerade so an dieser Person? Genau. Mhm. Und dann geht's ja wieder um einen selber. Ne? Also gerade diese Themen, die einen an anderen Menschen, die einen irgendwie aufwühlen oder genau eben triggern, das hat ja meistens was mit den eigenen Themen zu tun.
Die schöne Quote von Dandapani, das haben wir schon 1000 Leute gesagt, aber what you see in others is something you can't face in yourself. Oder genau, irgendwie, also es kommt ja in dir vor, es ist irgendwie...
Genau, von daher ist das eben bei uns so intensiv, was ich auch am Anfang... manchmal auch ein bisschen komisch fand. Also ich musste mich da so ein bisschen länger dran gewöhnen von diesem klassischen Job, wo man wirklich so, okay, ich muss professionell sein, bloß nicht heulen vom Chef und so den Kloß runterschlucken, wenn irgendwie Kritik kommt. Das kennen ja viele. Und plötzlich, keine Ahnung, wird irgendwie geheult und man wird auf Sachen angesprochen. Also auch so, Ranghild hat da so ein Talent. Da lachen wir immer viel drüber, irgendwie so an der Kaffeemaschine, voll im stressigen Alltag und dann gibt's halt kein Smalltalk, sondern sie sagt dann so, Deep Talk ist dann halt so in einer Sekunde und man wollte sich eigentlich nur einen Kaffee holen.
Oh, gib mal ein Beispiel. Fängt wahrscheinlich an bei, puh, hast du aber schlecht geschlafen?
Ja, also das wäre fast zu einfach.
Zu neunfreundlich.
Also es geht dann immer so direkt ans Mark, da muss ich jetzt nochmal ein bisschen überlegen. Okay. Und plötzlich ist sie dann aber auch wieder weg. So, ah, sieh ja, ich muss los. Ah, ich habe noch einen Termin.
Okay. Aber es einmal sozusagen den Spiegel hochgehalten.
Genau, und da muss man sich schon erstmal so ein bisschen dran gewöhnen bei uns, dass man sich echt so ein bisschen nackig machen muss und da auch Lust zu haben muss. Und am Anfang dachte ich, oh Gott, was wissen die jetzt eigentlich alles über mich? Und ich brauchte so ein bisschen Zeit, dass ich selber begreife, dass das ja eigentlich total gut ist und eine Riesenchance.
Und dass es erlaubt ist.
Und genau, dass es erlaubt ist.
Also, dass du dich ja nicht schämen musst deswegen, sondern dass du damit in deiner Ganzheit ja da bist.
Genau, und am Anfang dachte ich auch, oh Gott, jetzt habe ich irgendwie geheult und was denken die jetzt oder so? Und jetzt ist so, ja.
Aber letztendlich ist es halt auch so ein Wahrhaftigkeitsthema. Genau. Ne? Und alles, was wahrhaftig ist, darf eben da sein. Und ich glaube, dass Emotionen ja überhaupt gar nichts Verwerfliches sind und sie zu zeigen schon erst recht nicht. Ich glaube, dass das Wichtige ist, die nicht zu bewerten, ne? Und nicht irgendwie ein Urteil darüber zu fällen, ob das jetzt angemessen ist oder wie. Also so die Regeln, die man da so im Kopf hat, vielleicht mal fallen zu lassen. Wahrhaftig ist aber auch, dass wir gerne Spaß haben. Also
das hört sich jetzt ja, so ist ja an, immer das ganze
als
Programm.
Würden wir die ganze Zeit irgendwie nur so, so ein Apnoe-Tieftaucher sein. Wir können uns auch schäckig lachen beim Lunch und also eben, es darf alles da sein, würde ich sagen.
Und ist das auf allen Ebenen? Also ist das dann für dich Ranghild auch so, dass wenn irgendwie ein Praktikant bei dir vorbeikommt und sagt, oh Baby,
ist also wenn ich gerade irgendwie Baby zu mir sagen würde, würde ich, glaube ich, kurz ein bisschen stutzig
Siehst
werden.
Du?
Also gut, auch das müsste man dann irgendwie behandeln.
Obwohl es schon in beide Richtungen geht, ne?
Es geht in beide Richtungen.
Also es ist wirklich für alle erlaubt.
Total.
Ja.
Also auf jeden Fall, musst du mal sagen, Jalé, aber...
Also ich würde mal sagen, bei Ranghilds Persönlichkeit gibt es so gewisse Barrieren, die man erstmal durchdringen muss. Ja. Das ist ja so ein bisschen dein Thema, dass du das ja eigentlich möchtest, dass man dir auch Dinge sagt. Und da gehört dann schon eben je nach Persönlichkeit Mut dazu. Mhm. Aber ich glaube, das lernt man bei uns ziemlich schnell, weil es auch gar nicht anders funktioniert.
Und du hattest jetzt nicht so Probleme.
Ich hatte nicht so ein Problem. Ich bin eher frech. Aber eher ein bisschen zu frech.
Nein,
aber,
das stimmt
nicht. Nee, das ist auf jeden Fall erwünscht, klar.
Und vor allen Dingen ist das auch, glaube ich, für die Position, die man hat, wenn man das Unternehmen gegründet hat und führt, total schön, wenn Kollegen, Mitarbeiter oder Kunden oder Freelancer oder wie auch immer dir auch Dinge spiegeln, ne? Weil das natürlich häufig auch eine Position ist, die ganz schön einsam macht.
Ja.
Also wenn eben keiner sich traut, Kritik zu üben, weil er eigentlich immer denkt, dass er damit seine eigene Position gefährdet, dann geht dir, glaube ich, auch viel an wichtiger Information verloren. Und deshalb gibt es eine institutionalisierte Feedback-Runde. Also wir haben wirklich 180-Grad-Feedback, sodass wir in jedem Mitarbeitergespräch eben auch immer unsere Kollegen anhalten, ganz offen und ehrlich zu sagen, was wir vielleicht verbessern können oder wo sie mit uns noch nicht zufrieden sind oder was sie sich von uns wünschen. Und das Wichtige ist wirklich, das eben ohne Bewertung zu machen. Weil wenn du selber das Ego da rausnimmst, ne, und eben nicht sofort sagst, was soll das jetzt, warum wird mir das gesagt, sondern erst einmal von der guten Absicht deines Gegenübers ausgehst und eben sagst, hey, alles, was mir gesagt wird, kann mir ja nur helfen, ja. Und dann eben ganz langsam das auseinander zu klamüsern, wo ist das eine Selbstaussage vom Kollegen, wo hat es wirklich eben was mit mir zu tun, und dann auch, sagen wir mal, die Demut und den Respekt zu haben, sich damit auseinanderzusetzen, um zum Allgemeinwohl beizusteuern. Und da wurden mir natürlich auch Sachen gesagt, die ich nicht gerne gehört habe, ist ja klar, ja. Es gibt ja auch schlechte Eigenschaften, die man hat, die man an sich selber genauso bekloppt findet, wie alle anderen auch. Zum Beispiel falle ich Leuten ins Wort, weil ich einfach nicht nur super dominant, sondern auch recht ungeduldig bin.
Das mache ich zum Beispiel nie.
Entschuldigung, muss ich auch mal lachen.
Ich falle Leuten ins Wort, ich lasse sie ihre Sätze nicht beenden, weil ich vollkommen eingebildet meine, zu wissen, wie der Satz zu Ende geht. Sicher habe ich häufig auch recht damit. Nichtsdestotrotz gibt es eine Prozesshygiene und es ist für jeden wichtig, auch seinen Gedanken zu Ende zu formulieren. Mhm. Und das zum Beispiel hat mich am Anfang natürlich getroffen. Letztendlich stimmt es aber, es ist aber richtig. Mhm. Und es ist auch gut für mich zu lernen, abzuwarten, wirken zu lassen, bisschen Raum zu geben und so. Also ich habe ziemlich wenig Raum zwischen Reiz und Reaktion. Mhm. Das wird mir in allen möglichen Facetten gespiegelt. Früher war ich auch noch sehr viel impulsiver, weil ich bestimmte Dinge vielleicht für mich selber auch noch nicht so geklärt hatte. Dann wird mir zum Beispiel vorgeworfen, auch zu Recht, dass ich immer 1000 Ideen habe und mir häufig gar nicht vorstellen kann, wie lange die Umsetzung dauert. Und außerdem habe ich auch einfach schlechte Eigenschaften. Also ich bin zum Beispiel.
Aber da bewertest du ja.
Ja, aber also für den Prozess, ne? Es geht ja immer um das Referenzsystem. Und im Prozess des Arbeitens, so wie wir das machen, ist es manchmal nicht so gut, dass ich ein bisschen zu husch-husch bin und zu viele Dinge gleichzeitig möchte. Mhm. Und das ist aber auch etwas, was für meine eigene Persönlichkeitsentwicklung gut und wichtig ist zu lernen, weil wenn ich mehr Zeit lasse, dann kann ich auch mehr fühlen.
Ja.
Und das jetzt, würde ich mal sagen, nicht unwichtig.
Das ist auch so was, was bei uns, also wenn man jetzt genau sagt, das ist eben nicht nur ein Job, sondern ein Ort, wo man sich wirklich persönlich total weiterentwickeln kann oder die Chance bekommt. Man wird so auf die eigenen blinden Flecken, sowohl positiv als auch negativ, aufmerksam gemacht. Also dass ich irgendwie so ein bisschen Entertainer-Drang und Mittelpunktsbedürfnis habe, das ist mir schon seit früher Kindheit sehr bewusst, aber eben, was die Mechanismen dahinter sind, warum das so ist, was eigentlich das Bedürfnis ist, also all diese ganzen Themen, die so dahinter stehen, die habe ich ja nie von alleine reflektiert, und das ist eben bei uns auch gerade in, wir haben so ganz regelmäßig so Fortbildungstage, wo wir die Bürotür zumachen und kein Kunde kommt und wir uns nur mit uns selber beschäftigen und eben unsere Persönlichkeiten in den Vordergrund stellen. Und da eben wird es auch mal intensiv, wenn einem dann plötzlich klar wird, aha, deshalb habe ich dieses Mittelpunktbedürfnis.
Ja, weil worum geht's da? Um gesehen werden? Weil nicht genug gesehen worden oder was?
Ja, also das enthusiastische Temperament hält halt ungern Langeweile, schlechte Gefühle, Probleme oder Krankheit aus. Mhm. Und zum Beispiel Stille in so einem Supervisionsprozess auszuhalten, kann halt für das enthusiastische Temperament schon mal eine Schmerzerfahrung sein. Mhm. Und dann beginnt Jalais halt so ein bisschen den Clown zu machen, was ja auch immer einen guten Effekt hat. Ne? Mhm. Es gibt ja nicht jetzt monokausal nur die eine Ursache-Wirkung-Kette und es gibt auch nicht nur die eine Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann. Aber dann versucht sie halt, die Stille so ein bisschen aufzulockern. Oder wenn es Probleme gibt, ne, das ist auch so eine kleine Fluchtbewegung, dann so einen Witz zu machen, damit man sich nicht zu lange in diesem Negativ aufhalten muss. Und was dann aber eben auch spannend ist, ist zu gucken, wie wirkt denn so ein Verhalten oder so ein Sein auf die unterschiedlichen Charaktere, die noch im Raum sind. Mhm. Weil dann gibt es Leute, die vielleicht einen guten Selbstwert haben und das witzig finden und sich davon auch nicht bedroht fühlen, weil die eigene Dominanz groß genug ist, um was dagegen zu setzen. Und dann gibt es aber vielleicht andere, die einen unterdrückten Anteil haben, die vielleicht selber gerne ein bisschen lustiger wären und sich über sich selber ärgern, dass sie nicht so locker sind. Und dann geht vielleicht so ein kleines Ego-Thema los oder ein kleiner Dominanzkampf. Und das dann eben zu beobachten, zu beschreiben, euer Podcast heißt ja Gefühlsecht, also wirklich sich ganz echt mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und darüber Gegenüber dann zu lernen, wo vielleicht das Ungelöste in sich selber liegt oder wo vielleicht auch noch eine Weiterentwicklungschance liegt. Ne? Weil wenn man jetzt Gefühle einfach mal als Informationen betrachtet, die einem einen Hinweis auf die eigene Entwicklungsmöglichkeit geben, ja, und eben nicht sagt, oh Gott, schlechte Emotionen, oh Gott, mhm, gute Emotionen oder wie auch immer, sondern einfach nur sagt, okay, ist wie ein Straßenschild und dem folge ich jetzt mal. Mhm. Dann ist das doch sehr spannend, auch in solchen internen Supervisionsrunden zu gucken, was macht das eigentlich mit mir, mhm, wenn Jalé enthusiastisch ihre Scherze reißt und Leute dadurch natürlich auch gut entertainen kann. Ne?
Ihr macht gefühlt, ich hatte gerade schon gedacht, ich muss auf jeden Fall nach dem Podcast alle Fenster aufreißen, weil hier so eine Energie im Raum ist.
Ja, schön.
Ihr macht gefühlt ein Riesenfass auf bei den Leuten. Wie lange begleitet ihr die Menschen in dem Prozess, den sie bei euch durchlaufen? Also ihr hattet vorhin erwähnt, es gibt Tests. Ihr habt natürlich sehr viel Erfahrung. Genau.
Also das Fass, was aufgemacht wird, ist immer nur so groß, dass zumindest ist der Anspruch an die Kompetenz der Berater, wie der Klient oder die Klientin das zulassen, ne? Wir achten darauf, jemanden nicht mit einer Erfahrung zu entlassen, die dann eine psychotherapeutische Sofortbehandlung beansprucht.
Ja.
Von daher geht es eben erstmal darum, den Klienten oder die Klientin zu beobachten und die Tests sind ja ein Hilfsmittel dafür. Ne? Das sind ja nur Informationen, die du, wenn du zu uns kommst, auch bereit bist zu geben. Das heißt, das, was du uns zur Verfügung stellst, damit arbeiten wir. Es ist sicher auch manchmal gut, so ein bisschen darüber hinauszugehen, um vielleicht mal Augen zu öffnen oder ein bisschen zu irritieren,
die Grenze,
das eigene System genau nochmal zum Reflektieren zu ermutigen. Aber wir achten sehr stark darauf, nichts zu machen, was dich erschüttert zurücklässt.
Und vielleicht ganz kurz ergänzend, was man, glaube ich, garantieren kann, man geht total beflügelt bei uns raus. Also das, das klingt ja auch schnell so, oh Gott, meine Schatten und so. Natürlich sind das alles Themen, die irgendwie vielleicht mal eben je nachdem, was der Kunde möchte, ans Licht kommen. Aber dadurch, dass wir ja so aus der positiven Psychologie kommen und eben aus Talenten Stärken machen wollen, geht man auf jeden Fall raus und ist total beflügelt und bestärkt.
Unser Menschenbild ist auf jeden Fall potenzialorientiert und zwar im Sinne der Schönheit jedes einzelnen Menschen. Und es gibt auch eigentlich nichts Schöneres, als wenn du Menschen authentisch über das reden hörst, was sie lieben und was sie begeistert. Und von daher ist der Fokus total positiv. Manchmal ist es aber so, genau wie bei einer kleinen Bergwanderung, dass bevor ich den schönen Ausblick genießen kann und das Empfinden von Stolz und Selbstwirksamkeit habe, wenn ich am Gipfel ankomme, muss ich vielleicht doch mal die ein oder andere Schweißperle auf der Stirn runterrollen lassen oder muss vielleicht auch mal ein bisschen über Geröll steigen und so ist das zu verstehen. Das Ziel ist immer, dass du in deine Authentizität kommst. Und in deiner Authentizität liegt total viel Freiheit und wenn es gut läuft, eben auch Selbstliebe. Und das ist das Ziel. Mhm. Von daher, begleiten wir unsere Klienten auch über diesen einen intensiven Beratungstag hinaus. Es gibt in der Vorbereitung eine intensive Auseinandersetzung mit dir selbst, die eben online stattfindet. Das machst du zu Hause für ein paar Stunden, angeleitet durch uns. Dann kommst du einen ganzen Tag zu uns und dann je nach Alter wirst du eben in unterschiedlichen Formaten begleitet. Letztendlich ist aber so, dass wir natürlich, muss man sagen, auch ein Dienstleistungsunternehmen sind. Das heißt, wenn du das Bedürfnis hast, nochmal mit uns zu sprechen, dann kannst du auch einmal einen
Termin vereinbaren. Ist das jederzeit möglich. Wie du sprachst gerade von der Begeisterung und man sieht und fühlt das, wenn du darüber sprichst, wie bist du dahin gekommen? Wofür, was begeistert dich? Wie bist du zu dem Menschen, dem strahlenden Menschen geworden? Wenn du da so drüber sprichst.
Danke. Ich finde nichts spannender als das Erkenntnisobjekt Mensch. Und ich glaube, dass das in meinem Leben schon immer so war. Mhm. Also ich habe viele frühe Kindheitserinnerungen, die mich so mit innerer Motivation und Freude erfüllt haben, die hatten immer was mit Menschen zu tun und mit ihren Themen. Und ich habe super gerne zugehört, wenn meine Mutter mit ihren Freundinnen gesprochen hat über die Beziehungen, die sie haben, über die Jobs, die sie suchen, über die Probleme, die sie haben. Ich bin als Kind viel in die Kirche gegangen. Ich komme überhaupt nicht aus einer religiösen Familie, aber ich habe im Kirchenchor gesungen und bin dann immer anschließend in den Kindergottesdienst gegangen. Und ich meine, letztendlich geht es ja da auch darum, sozusagen Charakterentwicklung, Seelenentwicklung voranzubringen. Und das waren immer Themen, die mich begeistert haben. Und das ist bis heute so geblieben. Also ich lese, wenn ich Bücher lese, muss ich zugeben, gar keine Romane mehr, sondern nur Bücher über Psychologie, Philosophie, Religion, Soziologie. Also das sind eben.
Das dann so morgens um 5 vorm Büro.
Naja, gut, ich war auch schon immer ein Frühaufsteher.
Okay.
Und wie ich da hingekommen bin, ist, glaube ich, wirklich weniger geplant und weniger strategisch zukunftsorientiert gewesen, als mehr immer zu versuchen, meiner inneren Stimme zu folgen. Und das macht man ja immer im
schön,
Hier und Jetzt.
Schön, wie du gerade die Hand aufs Herz legst, auf die Brust legst.
Also,
schön.
Ich habe mich immer viel mit mir selbst auseinandergesetzt und ich glaube, dass das jetzt so ein bisschen nach Nabelschau klingt, so ist es wirklich überhaupt nicht gemeint. Ich habe auch ganz viel Stress mit mir selbst im Innen, kann ich euch sagen. Also auch da gibt es einige Wanderungen und Überwindungsfelder. Aber dieser Wunsch zu hören, was mein innerer heiler Kern sagt, der war sehr früh da und die Bemühung, den zu verstehen und dem nachzugehen, die ist nach wie vor da. Und von daher, glaube ich, war ich eben sehr früh diejenige, genauso wie Jalé auch, die immer zu Rate gezogen wurde von ihren Freunden. Und zugleich hatte ich aber auch immer so eine unternehmerische Motivation. Und das zu verbinden war dann, glaube ich, letztendlich durch Zufälle bedingt eine Chance, kurz nach dem Studium oder noch während des Studiums sogar. Und das habe ich einfach ausprobiert. Also das war nicht so, dass ich mir gedacht habe, ah ja, wo will ich in 10 Jahren mit meinem Unternehmen sein? Sondern es war so, ich fange demnächst an mit dem Arbeiten. Warum probiere ich das nicht mal aus? So, und wenn es nicht klappt, dann mache ich halt was anderes. Ne, so.
Also du hattest auch keine große Vision?
Nee, also ich habe, das ist immer eine spannende Frage. Ich habe schon eine Vision im Sinne des inneren Gefühls, also der Sehnsucht, die ist aber nicht unbedingt mit ganz speziellen Bildern besetzt.
Ah ja, das beruhigt mich jetzt sehr.
Ich habe schon so, ich weiß schon innerlich so auf so einer energetischen Ebene, was ich im Leben möchte. Mhm. Aber ich glaube, dass die Ausgestaltung dessen in der Realität dann auch ganz unterschiedlich aussehen kann. Beispielsweise habe ich lange überlegt, Medizin zu studieren. Mhm. Und letztendlich wäre das ja ähnlich gewesen, metaphorisch gesprochen. Also Leute wären zu mir gekommen, ich hätte die irgendwie abgehorcht oder analysiert oder geröntgt oder wie auch immer, irgendwie untersucht. Und dann hätte ich mit denen gesprochen und am Ende irgendwas auf einen Rezeptblock geschrieben, was die jetzt als nächstes irgendwie einnehmen oder machen sollen.
In der Hoffnung, dass es besser wird.
Genau, also eben, ja.
Du hättest es wahrscheinlich sehr anders gemacht.
Letztendlich ist aber der Job ja jetzt sehr ähnlich. Mhm. Ne? Von daher, glaube ich, habe ich schon eine innere Vision dessen, was ich mir im Leben vorstelle und wie ich auf mein Leben zurückschauen möchte, wenn ich irgendwie 95 bin. Aber ich habe nicht jetzt ein bestimmtes Haus vor mir oder einen bestimmten Job oder bestimmte Inhalte oder so, sondern ich glaube, dass wenn man jeden Tag wahrhaftig authentisch lebt, dann kannst du ja nur in die richtige Richtung gehen.
Ja.
Also dann.
Und auch da wieder die Teamperspektive mal von mir als Vertreterin des Teams. Man hat irgendwie dadurch, also was Rangel gerade sagt, so ein irres Vertrauen. Also auch Corona, ich meine, wir sind ja jetzt kein Riesenkonzern und ich hatte nicht eine Minute irgendwie Angst, dass ich jetzt meinen Job verlieren könnte oder weiß ich nicht, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert, weil wir irgendwie alle im Team uns so auf diese Reise mitbegeben haben und total Vertrauen haben, dass es sich irgendwie immer weiterentwickeln wird und immer für uns zum Guten.
Und das ist aber auch von Johanns und meiner Perspektive natürlich total schön, jetzt gerade durch diese Krise zu sehen, wie wahnsinnig engagiert auch das ganze Team ist und wie viel Lust die auch haben, das Schiff auch mal durch den Sturm zu navigieren, gemeinsam mit uns. Und wie selbstdiszipliniert die Leute auch im Homeoffice dann sich eigene Projekte gesucht haben und so. Das war schon wirklich tief berührend und bewegend. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich für aus unserer Perspektive.
Nee,
ne?
So. Aber ist es nicht eigentlich, also so wie ihr euch beschreibt, dass der natürliche Prozess, dass wenn es so läuft, mit so viel Wertschätzung und so viel Achtung und so viel Liebe mit dem wie jeder Einzelne ist, wie jeder Einzelne sich ins Team einbringen kann, da hat doch überhaupt gar keiner Bock, auf die Flucht zu gehen.
Das ist richtig Intrapreneurship, ja, wie man total. Das so sagt.
Genau, aber ja, diese Leute musst du ja auch finden. Ne? Also das ist ja schon so, dass das mit einer gewissen Verantwortung verbunden ist, dass das damit verbunden ist, dass du dich auch selber immer wieder challengest. Also das ist ja keine leichte Reise, das will ja auch nicht jeder, das muss man ganz klar sagen. Ne? Also wir versuchen natürlich schon, Leute auch zu finden, die bereit sind, auch mal Hardship auszuhalten und die eben auch an sich selber genau den Anspruch stellen, den wir an uns stellen und den wir auch gegenseitig aneinander stellen. Das ist schon mit viel Hingabe ans Leben und auch mit viel Bereitschaft dabei zu bleiben verbunden. Ja? Und das kann und möchte auch nicht jeder und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also auch das ist keine Bewertung. Mhm. Wir glauben nur, genau wie wir für unsere Klienten sagen, dass es für jeden den richtigen Platz gibt, so glauben wir das eben auch für unser Team und für unsere Mitarbeiter. Und nicht jeder ist dafür gemacht, bei uns zu arbeiten. Mhm. Und ich bin ja auch nicht dafür gemacht, jedermanns Führungskraft zu sein. Ne? Also ich glaube, da ist es wichtig, darauf zu achten, dass man ein Match hat und so eine Krise zeigt doch, ob und wie man das richtig gemacht hat und ob und wie vielleicht für manche Leute das auch nicht mehr der richtige Platz ist. Es ist ja auch eine Bewegung. Ne? Wir verstehen das auch so, dass unsere Mitarbeiter auch Gäste in unserem Haus sind für eine Weile und manchmal ist das auch so, dass die gemeinsame Reise eben dann auch zu Ende ist und dann wollen wir trotzdem in einem guten Verhältnis bleiben und die Leute dabei begleiten, eben woanders die weiteren Entwicklungsschritte zu gehen. Wir bilden uns ja auch gar nicht ein, jemanden bis ans Lebensende in seiner Entwicklung unterstützen zu können. Viele wachsen ja vielleicht auch über uns hinaus. Das ist ja auch das Ziel, ne? Dass jetzt nicht nur auf einer Arbeit, sondern auch auf einer Persönlichkeitsebene wir alles geben, was wir können. Und wenn dann nicht mehr viel Entwicklung möglich ist, dann muss man eben weiterziehen.
Und du sagst ja immer so schön der Netzwerkgedanke. Wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die finde ich, also bin ich großer Fan, oder sie ist eben, ich sage schon Kollegin, aber eigentlich ist sie gar nicht mehr bei uns. Die ist jetzt Therapeutin und hat sich selbstständig gemacht und wir empfehlen irgendwie ständig Kunden zu ihr und ich war schon selber bei ihr und habe mit ihr irgendwie über Sachen gesprochen. Also das ist so schön, dass das überhaupt nicht dann ein Ende ist und irgendwer ist beleidigt, sondern eher wie cool, wie arbeiten wir jetzt zusammen?
Ja.
Und wir sind immer im
Genau, und diese Kollegin, Kontakt. Die Geschichte ist auch total spannend, weil da war ich irgendwie Anfang 20 und habe sie kennengelernt und es war auch irgendwie so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, aber eben gar nicht im unternehmerischen Zusammenhang, sondern ich habe mit ihrem Mann zusammen ein Aufbaustudium gemacht und dann sind die vom Bodensee nach Hamburg gezogen und zufällig wirklich ganz in die Nähe von da, wo ich die Firma am Anfang hatte. Und dann haben wir uns so getroffen und haben uns angefreundet und auf einmal stellten wir fest, ja Mensch, also eigentlich machen wir was ganz Ähnliches. Sie war damals in der Erwachsenenbildung tätig. Und dann war sie wirklich die Erste, mit der ich dann zusammengearbeitet habe. Und das war eine über 10-jährige gemeinsame Reise unternehmerisch, also in dem Arbeitsverhältnis. Und zugleich ist es eben auch eine tiefe Freundschaft. Und das ist zum Beispiel auch, finde ich, so schön. Viele Leute sagen ja immer, man muss Privates und Berufliches trennen. Das hören wir immer und immer wieder. Und ich würde genau das Gegenteil behaupten. Ich glaube, dass wenn du eine gute Kommunikationsbeziehung hast in einer privaten Beziehung und vielleicht dich für ähnliche Themen interessierst und gemeinsam Projekte starten möchtest, dann ist das eine super Gelegenheit, das auch beruflich gemeinsam zu tun. Denn ich glaube, dass Konflikte im Grunde genommen nur durch einen Grad an Unreife entstehen, wenn du das Ego eben mit an den Tisch bringst. Und letztendlich sollte es ja nicht nur beruflich, sondern auch privat das Ziel sein, dass man sich immer wieder daran erinnert und das auch hinkriegt, das Ego ein bisschen zur Seite zu schieben und eben gemeinsame gute Lösungen zu finden.
Ja, oder auch zu erkennen, was füttert hier mein Ego? Also was will in Wirklichkeit gefüttert werden? Also
positiv, ne? Im fördernden wie auch im ablehnenden Sinne, genau. Also ich meine, Ego ist ja immer, wenn es um Wettbewerb, Neid, Konkurrenz, oben, unten, Sieg, Niederlage, Macht, Ohnmacht, Dominanz, Unterwerfung. Ne? Das sind ja so die typischen Ego-Themen. Und im Grunde genommen startet das Ego immer mit der Sache, dass es sich im Innen sagt, ich bin besonderer als du. Ich bin besser als du. Ich bin mehr wert als du. Ne? Das ist immer eine Bewertung. Und wenn man sich das klar macht und eben die Bewertung rausnimmt, dann ist ehrlich gesagt nicht die Emotion oder die emotionale Verbindung das Problem, sondern ja, es ist eben immer nur dieses Ego-Thema das Problem. Davor sind wir alle nicht gefeit. Ich meine, wir leben eben in einer Welt, die maximal dem Ego-Gesetz folgt. Aber dagegen anzuwirken und sich damit auseinanderzusetzen und letztendlich ist jede Arbeitskonstellation auch eine Beziehungskonstellation und sich das klar zu machen und dann eben auf dieser Ebene zu operieren und nicht so stark qua Rolle, qua Struktur, qua Hierarchie zu argumentieren, ist, glaube ich, eine sowieso ein Muss. Und wenn man noch ein privates Interesse an der Beziehung hat, kann das ja auch dazu führen, dass man ein bisschen vorsichtiger noch wird und liebevoller ist. Ne?
Also das war auch wieder was, was ich jetzt aus der anderen Perspektive erstmal lernen musste, weil ich auch immer dachte, nicht zu nah mit Kollegen und oh Gott, jetzt weiß meine Chefin so viel von mir. Also das ist auch wirklich was, wo man erstmal so ein bisschen reinwachsen muss. Und was ich auch eben, ich bin sehr begeisterungsfähig und ich liebe halt meinen Job und deshalb kommen auch einige Leute dann aus dem Privatleben auf mich zu, oh, ich will auch so gern bei euch arbeiten und habt ihr nicht eine Stelle? Und jetzt bin ich manchmal auch schon so ein bisschen warnt, gar nicht so sehr, also ich liebe den Job eben aus vollem Herzen, aber es muss, was Ranghild sagt, das muss man eben auch wollen, dass man eben nicht einfach sagt, ich gehe jetzt ins Büro und dann wieder nach Hause und jetzt bin ich in Elternzeit und dann bin ich raus. Also man darf natürlich in Elternzeit auch raus sein, das macht jeder anders. Aber dass es eben überhaupt so eine nahe Beziehung gibt.
Ich glaube, wenn man für etwas brennt, also wirklich brennt, dann ist es ja so fließend, dann könnte ich gar nicht sagen, so 17 Uhr, jetzt gehe ich nach Hause und bin weg. Wenn da mein ganzes Herz und meine Leidenschaft drinsteckt, dann ist das ja...
Wobei man ja auch manche Kollegen vor ihrer eigenen Leidenschaft so ein bisschen schützen muss. Okay. Ne? Also nicht im Sinne des Abbauens, sondern ja, also mit modernen Kommunikationsmitteln oder jetzt mit den Homeoffice-Optionen oder so verschwimmen natürlich manchmal auch Zeiten. Ne? Und wenn dann jemand so sehr für die Sache brennt und darüber auch viel Bestätigung bekommt, ja auch von uns viel Bestätigung bekommt, dann kann das natürlich sein, dass das Privatleben sehr stark davon durchzogen wird, dass man vielleicht abends um 8 dann nochmal eine E-Mail schreibt, gerade wenn man Kinder hat oder dass man am Wochenende was macht und so. Und wir glauben schon, dass es ganz sinnvoll ist, bestimmte Absichten für Zeiten zu erklären und dass das Seelische auch ein bisschen Ruhe braucht im Sinne der Pflichterfüllung oder des Beruflichen, der Aktivität, der Produktivität. Ne? Es muss eben auch wirklich klare Zeiten geben, in denen man zur Ruhe kommt und nicht, weil ich jetzt irgendwie Arbeitsverweigerer bin oder irgendwie das Bequemlichkeitsmotiv hätte, sondern weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass das Seelische auch nachkommen kann und vor allen Dingen, dass es auch für deine Kollegen wichtig ist, dass sie nicht ständig in dem Modus sich selbst befinden, dass sie zu jeder Zeit angerufen werden könnten oder zu jeder Zeit eine Information kommen könnte. Das ist energetisch was anderes, wenn du mit einem Anruf rechnen könntest, als wenn du weißt, natürlich, jetzt ist eine Zeit, in der mich eben niemand kontaktiert. Und deshalb halten wir unsere Kollegen schon an, nach 18 Uhr nicht zu arbeiten, am Wochenende nicht zu arbeiten und das eben auch nicht dann als sozusagen minderwertig anzusehen, sondern das zu nutzen, um wirklich auch zur Ruhe zu kommen und sich den anderen Säulen des Lebens voll und ganz widmen zu können, ne? Ohne dass so ein bestimmter Teil im Sinne der Anforderungen immer so energetisch abgeknapst ist.
Das ist ja echt toll. Also bin total begeistert und ich habe also schon nach 10 Minuten gedacht, wahrscheinlich ist jetzt irgendwie nach dem Podcast geht's dann irgendwie an die Bewerbung. Alle so, boah, da möchte ich auch unbedingt hin. Aber ich habe das auch gehört und finde das auch total wichtig zu differenzieren. Das ist nicht für jeden was.
Nee, und wir haben natürlich auch nicht für jeden eine Stelle. Also
letztendlich. Das kommt im Zweifel auch noch dazu, ja.
Die Teampassung ist eben genau, wie du sagst, die richtigen Leute zu finden, ist gar nicht so leicht, weil eben das so Anforderungen sind auf so vielen Ebenen. Also auch so ins Team zu passen. Und
außerdem sind wir natürlich auch extrem leistungsorientiert. Ne? Das widerspricht sich ja auch nicht. Also sehr gefühlsecht zu arbeiten, authentisch zu sein, sich selber weiterzuentwickeln, das würde ich sagen, ist ein Hobby, wenn das nichts mit einer Leistungsorientierung zu tun hat. Mhm. Und letztendlich sind wir ein wirtschaftliches Unternehmen. Wir wollen faire Löhne zahlen. Das heißt, wir brauchen einfach auch Kunden. Ja. Und da ist der Anspruch, die Arbeit einfach wirklich richtig gut zu machen. Also wir sind ja beratend tätig, das ist im Grunde genommen Dienst am Menschen. Das heißt, eine moralische, ethische Perspektive, ein gutes Menschenbild und eine übergeordnete Perspektive von, wir wollen einen Beitrag leisten, wir wollen das Potenzial der Gesellschaft heben, wir wollen jedem einzelnen Menschen ermöglichen, sein volles Potenzial auszuleben. Das sind alles Perspektiven, die total wichtig sind. Und dafür ist es aber auch entscheidend, dass jemand auch richtig kompetent ist in dem, was er tut. Wir haben extrem hohen Anspruch, weil das einfach unsere Verpflichtung dem Kunden gegenüber ist. Also da kann ich immer so ein bisschen ins Reden kommen, weil ich glaube, dass ein unglaubliches Privileg ist, dass wir diese Arbeit ausführen dürfen. Und dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden. Und das Mindeste, was wir dafür tun können, ist eben hart kompetent zu sein.
Und das hört ja auch nicht um 18 Uhr auf.
Nee. Nein, also zum Beispiel, das ist eine Haltung. Ne? Schönes Beispiel, wir haben so eine etwas andere Weihnachtsfeiertradition bei uns. Die findet den ganzen Tag statt. Da wird auch wieder das Büro zugemacht und wir sind den Tag über nur mit uns als Team zusammen und machen irgendwie Weiterbildungsgeschichten, aber auch Spaßaktionen. Und am Ende bekommt jeder Mitarbeiter so eine kleine Geschenktüte übergeben und es wird auf jeden eine Rede gehalten, also auch wirklich jeder Azubi, und es ist völlig egal, welche Position man hat, und das ist so schön wertschätzend. Und da zum Beispiel bekommen wir auch gerne mal, also jeder kriegt was anderes, aber so persönlich ausgewählte Bücher mit Widmung, die wir mal lesen sollen. Und da staunt man dann auch nicht schlecht so, wink mit dem Zaunpfahl.
Ja, okay, juhu.
Das wäre doch mal ein Thema für dich. Also da wird schon ein bisschen eingegriffen. Auch. Genau, okay. Und das ist dann für nach 18 Uhr. Und wenn neue Berater bei uns anfangen, ist es ja so eine Art interne Ausbildung, die man bei uns macht, die man dann, also ich habe jetzt in meiner ersten Elternzeit noch eine systemische Beraterausbildung gemacht. Also man macht das dann so eine Kombi aus eben, ich bilde mich weiter und eben auch on the job. Und da kriegt man dann als erstes so ein Riesenpaket zugeschickt mit ganz vielen Büchern, die man lesen muss. Und ich fühlte mich wieder so wie im Studium und dachte, oh Gott, wie soll ich das alles und was heißt dies und der Motivator und dieses Testverfahren und man steht, glaube ich, am Anfang schon ziemlich unter Strom. Das zum Thema Anspruch. Also man muss schon echt viel ackern. Und es ist total egal, was man vorher für eine Position hatte oder was man studiert hat.
Mhm. Und eine kleine Zwischenfrage. Ja. Also ich konnte mit einem Baby gar kein Buch lesen. Ich weiß nicht, wann du das dann gemacht hast. Ich war nachher irgendwann nach Jahren.
Noch nicht da. Ich habe ja schon vor 5 Jahren angefangen. Okay. Ein Glück. Okay, nee, das, das wäre unmöglich.
Ist ein tolles Stichwort, weil wir auch auf unserem Instagram-Account so eine kleine Rubrik in den Highlights haben mit Buchtipps. Also wenn ihr da das eine oder andere, den einen oder anderen Buchtipp habt, sind wir euch sehr dankbar, wenn wir das befüllen können. Weil es immer schön ist, wenn das auf vielen Kanälen Content-Listen gibt, die einen das Thema weiterbringen.
Also auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen zu diesem Anspruch, das Spannende bei dem Thema Mensch ist ja auch, dass du nie ausgelernt hast. Ja. Ne? Also ich freue mich so wahnsinnig darauf, wenn ich irgendwie 70 oder 80 bin, was ich dann vielleicht alles weiß, wenn ich diesem Anspruch hoffentlich kontinuierlich nachkomme, mich da weiterzubilden. Und deshalb ist es natürlich schon auch auf der Leistungsebene anspruchsvoll, bei uns zu arbeiten, weil es eben kein Ende gibt. Ne? Es ist nicht so, ich kann irgendwann eine bestimmte Fertigkeit auf eine bestimmte Art und Weise ausführen und das habe ich perfektioniert und dann ist fertig.
Ja, und auch keine Messbarkeit. Ne? Genau. Das ist manchmal auch ein bisschen, setzt ein bisschen unter Druck, weil man eben nie so richtig weiß, bin ich jetzt richtig? Also es ist ja eben dann, der analytische Teil ist total klar und trotzdem kann man es ja ganz anders interpretieren.
Und Beratung ist ja auch immer ein mutiges Geschäft. Ja. Ne? Du stellst dich ja auch immer selber zur Verfügung als Berater. Also auch dafür brauchst du ja eine gewisse Stärke. Und ich meine, ich mache das jetzt seit 17 Jahren und ich liebe das wirklich so, so arg. Und es vergeht kein Tag, an dem ich nach Hause gehe und denke, und nicht denken würde, oh Mann, das hätte ich aber noch besser machen können oder das muss ich mir aufschreiben, hier muss ich nochmal irgendwie ein bisschen nachschrauben oder diese Frage könnte ich im Interview noch stellen oder so. Also es gab bis jetzt keinen Tag, an dem ich nach Hause gegangen bin und gedacht habe,
I'm perfect.
Genau, alles richtig gemacht. Mhm. So.
Da brennt mir natürlich die Frage auf den Lippen, wie schaltest du ab? Wann und wie schaltest du ab und was tust du für deine für dein Auftanken, für deine Seele, für
ja,
deine
Entspannung? Ja, das ist eine spannende Frage, weil wenn man sich mit so vielen Inhalten beschäftigt, dann denken die Leute immer, oh, es ist dann irgendwie so wahnwitzig, hochtrabend, was man dann irgendwie so macht zum Abschalten. Also ich bin ein totaler Rhythmusmensch. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass ich sehr viel Erdung und Rhythmus brauche, um eben diese Intuition auch tagsüber so ausleben zu können. Ne? Das braucht einfach ein Gegengewicht. Und deshalb mache ich ehrlich gesagt ganz langweilige Sachen. Also ich schreibe viel Tagebuch, ich meditiere, ich gehe wahnsinnig gerne spazieren und führe auch in meiner Freizeit gerne schöne Gespräche. Mhm. Also ich habe gar keine ausgefallenen Hobbys, weil mein Beruf ja quasi auch so ein bisschen mein Hobby ist. Mhm. Ich bin unheimlich gerne in der Natur und was ich auch finde, was beim Abschalten total hilft, ist mit Kindern zu sein. Also ich habe leider keine eigenen Kinder, also, aber und deshalb ne, kann so ich sie so. Mir, sie, ich kann sie mir ja dann ausleihen und kann sie auch wieder abgeben. Also für mich ist es dann ein abgeschlossener Zeitraum. Aber wenn wenn ich mit meinen Neffen und Nichten spiele, dann ist das schon etwas, in dem ich sehr versinken kann und wo vielleicht auch alles analytisch, strategisch, denkende mal so ausgeschaltet wird. Aber also wenn du mich fragst, was ich zum Auftanken tue, dann ist das, glaube ich, eine Mischung aus kontemplativen Tätigkeiten, Kreativität und Natur.
Schönes,
ich sollte Mischung. Mehr Sport machen.
Und ich tanke im Büro.
Wer sagt das?
Ich sage mir das selber. Ja genau, Jalé tankt im Büro auf, weil sie dann mal eben den Kinderalltag hinter sich lassen kann.
Ja, also die Kombination ist perfekt, wenn das so läuft. Und deshalb konnte ich auch in Elternzeit nicht so richtig mich losreißen und habe dann irgendwie 1000 andere Sachen gestartet, weil ich das echt vermisst habe.
Sehr schön. Mich interessiert ja immer sehr die Intuition und das weiß ich, dass das ja für euch und für uns alle.
Du hast sie auch gerade erwähnt.
Genau, Arnold, ja. Ein großes Thema ist. Ich finde den Weg dahin manchmal nicht so leicht oder ich selber habe das Gefühl, dass ich da ganz gut bin, aber ich glaube, dass das eben nicht nur leicht ist, sondern auch ein ganz langer Weg ist. Wie gebt ihr da Impulse oder was macht ihr selber, um dem näher zu kommen? Weil das ist uns ja meistens nicht in die Wiege gelegt. Also ursprünglich natürlich.
Ich wollte gerade sagen, doch.
Ja, genau, ursprünglich selbstverständlich, aber es liegt ja viel drauf und drüber. Mhm. Und wie komme ich da hin? Weil das ja für jeden die Wurzel ist für das wirklich eigene Feuer. Und daraus entwickelt sich dann, kann sich alles.
Wir trainieren uns das irgendwie ab, ne? Ich weiß so ein bisschen...
Ja, wir leben ja in einer sehr faktenbasierten Welt, nicht? Also alles muss irgendwie messbar sein. Wir sind sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Und was ich ganz wichtig finde als ersten Schritt, und das machen wir auch mit jedem, der bei uns neu anfängt, so und auch mit jedem Klienten, das erste ist, dass du den inneren Glaubenssatz entwickelst, dass deine innere Stimme immer da ist. Das ist nichts, was du verloren hast oder was es nicht gibt oder was du aufbauen musst. Die ist schon da. Das ist das Erste, was ganz wichtig ist, dass du innerlich ausatmest und weißt, die gibt es schon, die muss ich nicht machen. Das Einzige, was ich erlernen muss, um eben intuitiver werden zu können oder eben mehr auf meine Intuition hören zu können, ist Räume zu schaffen, um diese Stimme zu hören. Das heißt, alles, was sie überdeckt oder was lauter ist oder was zu viel Hektik bedeutet, musst du lernen, für bestimmte Momente aus dem Weg zu räumen. Und das heißt nicht, dass ich mich jeden Tag auf ein Kissen setzen muss und 2 Stunden meditieren muss. Wir fangen zum Beispiel so an, und ich habe das jahrelang auch so gemacht, dass du, nachdem du deinen Klienten begrüßt hast, setzt du dich hin und schreibst alles auf, was dir in den Kopf kommt. Du kannst das üben, deine innere Stimme zu hören. Und du schreibst alles auf, was dir in den Kopf kommt, und dann begleitest du ja diesen Menschen einen Tag lang und wirst im Laufe des Tages merken, welcher Eindruck davon richtig war und welcher nicht. Es geht darum, und ich hatte das ja vorhin schon mal angesprochen, dass bei mir leider auch der Raum zwischen Reiz und Reaktion sehr klein ist. Aber es geht darum, diesen Raum zu öffnen. Man muss weniger etwas machen, als mehr eine Fläche zur Verfügung stellen, in dem sich dann die innere Stimme bemerkbar machen darf. Und so trainieren wir das auch mit bestimmten Intuitionsübungen. Du kannst es auch trainieren, indem du deine Träume immer mal wieder aufschreibst und dich damit inhaltlich auseinandersetzt.
Großer Träumeaufschreiber, Cesar und ich.
Mhm. Ja, das hilft total, die innere Stimme zu trainieren. Und dann, das hatte Jalé vorhin auch schon mal angemerkt, in dem Beispiel mit dem Fieber. Dann ist es total wichtig, dass du Informationen, die dein eigenes System dir gibt, bemerkst, wenn sie nicht nur auf der Gedankenebene stattfinden. Also Intuition zu schulen bedeutet auch, sich selber zu beobachten und zu beschreiben, was mit einem selbst passiert.
Sich zu fühlen.
Wenn du zum Beispiel, genau, im Interview mit einem Menschen auf einmal das Gefühl hast, du bekommst so warme Hände, dann schreib das auf und lass das eine Weile wirken. Irgendwann sagt dein inneres System dir schon, was das bedeutet. Mhm. Oder wenn dir zum Beispiel an einem Menschen vor allen Dingen der Hals auffällt immer wieder, dann geh damit um oder bring das ins Gespräch. Wir haben bei uns in den Beratungen das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, jedes Profil des Klienten wird von mindestens einem Berater zusätzlich angeschaut. Und da geht es darum, dass auf der einen Seite das Profil interpretiert wird, da geht es aber auch darum, dass der Berater an sich die Möglichkeit hat, die eigene Wahrnehmung nochmal zu reflektieren, indem sie dir gespiegelt wird. Mhm. Und so, glaube ich, ist es wichtig, Räume zu schaffen und immer mehr Sprache zu finden für die Eindrücke, die du empfindest. Und Empfindung heißt ja nicht unbedingt nur Gefühl, das kann ja auch körperlich sein.
Genau. Also habt ihr jeder ein Körperteil oder ein Organ, also ich kann jetzt das von mir sagen, vielleicht fange ich dann damit an. Also ich fühle das immer als erstes irgendwie Ungleichgewicht im Magen. Mhm. Dann habe ich da direkt mal einen doppelten Kreuzknoten drin und brauche auch manchmal Tage, um diesen Knoten wieder aufzukriegen. Mhm. Aber auf diesem Weg komme ich mir dann wieder näher und gucke, okay, wo was,
genau,
was
hat geklemmt. Genau, das heißt ja auch nicht umsonst Bauchgefühl. Ne?
Ja.
Das neuronale Netz ist ja eben auch in der Magengegend total doll ausgeprägt. Genau, also ich habe unterschiedliche, also je nachdem, um was für einen Eindruck es geht, merke ich das vielleicht auch im Magen oder ich entwickle eine gewisse Unruhe oder ich habe so ein Flimmern vor den Augen oder so. Das variiert. Manchmal sind das ja auch so Bilder, die man dann sieht, ne? Dass man irgendwie, wenn man mit dem Klienten im Kontakt ist, ständig an die Alpen denkt.
Ach,
also sowas, so zum Beispiel, ne?
Okay.
Sowas ist mir auch schon passiert, dass halt du irgendwelche so Bilder hast und dann spiegelst du das und dann sagt derjenige, ja, das ist Wahnsinn, meine glücklichste Zeit war, als ich als Kind so.
Na gut,
und so
das ist ja was anderes jetzt.
Ja, aber das ist schon auch Intuition, ne?
Na klar,
das ist ja, genau, und dann meine ich, dass du so ein, vielleicht Bilder hast oder dass du bestimmte Gedanken denkst, wenn du mit jemandem im Kontakt bist.
Ich bekomme natürlich den klassischen Fluchtimpuls.
Mhm.
Rangelt hat ja schon gesagt, wenn ich so negative Stimmungen oder irgendwie Vibes, die, mit denen ich nicht gut umgehen kann, die nur für mich eben negativ sind, nicht aushalten kann, dann habe ich das Bedürfnis, nach Hause zu gehen.
Schnelle Füße.
Und wenn man das jetzt als Zeichen sieht, ne, wenn man dann nicht sagt, oh ja, ich muss jetzt gehen, sondern wenn man sich innerlich klar macht, aha, guck mal, Fluchtimpuls bekomme ich immer dann, wenn, wenn ich das auf den Klienten übertrage, was kann ich denn davon hier erkennen? Also wo ist denn die Negativität? Was für eine Art von Schmerz hat derjenige? Vielleicht ist es auch eine Spiegelreaktion, vielleicht läuft derjenige selber weg und kann es nicht aushalten. Und das zu erlernen und sich darüber auszutauschen, das ist eben der Weg, wie man seine Intuition weiter ausbildet.
Genau, also und das braucht ja ein Gegenüber.
Mhm.
Also in dem Fall, wie du es vorhin geschildert hast, ich glaube, ich kriege Fieber und Rangeldusche, du spiegelst ihr dann, nee, ich glaube, es ist nicht.
Es ist nicht deins.
Nee, also ja doch, auch deins, aber du kommst hier gerade in Wallung, weil irgendwas nicht stimmt.
Ja, oder weil etwas sehr stimmt, das gibt's ja auch.
Oder so, genau.
Kann einem auch heiß werden.
Ja.
Nee, genau. Und das ist auch wichtig für die Intuition. Die Intuition ist ein Wegweiser, der auch nie monokausal ist. Also man kann jetzt nicht ein Dictionary anlegen und kann sagen, okay, immer wenn ich einen Knoten im Magen habe, dann hat derjenige eine Glutenallergie oder so. Sondern man muss eben immer auf das System des Klienten übertragen, in was für einer Verhältnismäßigkeit steht das oder worauf macht mich das aufmerksam. Ne? Und das ist, glaube ich, generell ganz wichtig, eben dieses Schubladendenken aufzugeben und erstmal so ein bisschen mehr im Beginnergeist zu arbeiten, also immer wieder in die Beobachtung und die Beschreibung zu gehen und die Bewertung erstmal wegzulassen. erst wenn ich sauber beschrieben und beobachtet habe, kann ich in die Interpretation gehen. Und die Interpretation sollte ich immer vorsichtig und auch immer nur in Rücksprache mit dem Klienten vornehmen, ne? Weil ich nicht besser weiß, was mit dir los ist als du, sondern ich als Berater bin diejenige, die versucht, die Informationen so für dich zu sortieren, dass du vielleicht ein höheres Erkenntnisniveau über deine eigene Persönlichkeit erreichst. Aber du bist diejenige, die das abnicken muss oder verändern muss oder ablehnen sollte. Ne?
Und du arbeitest ja sehr viel auch mit uns daran, diese Intuition eben zu ankern. Also du sagst ja ganz oft, wenn wir irgendwie nach der hoffentlich erfolgreichen Beratung dann dir berichtet haben, wie es war, anker das mal. Weil vielleicht kommt 3 Wochen später, natürlich ist jede Person total anders, aber es gibt ja schon wiederkehrende Muster, die man erkennt. Und deshalb ist der Job auch so viel, also neben dem ganzen Berg von Lernstoff, den man aufnehmen muss, ist es auch so viel Erfahrungssache. Weil wenn ich schon mal irgendwie 5-mal das Gefühl hatte, mir wird ganz heiß, dann kann ich eben beim 5. Mal ganz anders damit umgehen und bin nicht mehr völlig überfordert und weiß dann, aha, vielleicht ist das ja so wie bei den letzten Malen, vielleicht natürlich auch gar nicht, aber die Erfahrung bringt dann total weiter.
Und du bist ja sicherer in deinem unsicheren Gefühl.
Und deshalb ist es aber so wichtig, das zu reflektieren. Ne? Ja. Und deshalb sagen wir auch immer, es ist nicht Gefühl und Ratio oder Verstand, Gefühl und Logik, die stehen sich nicht diametral gegenüber. Das sind einfach 2 Enden vom selben Seil, nämlich Informationsverarbeitung. Und energetisch betrachtet denken wir ja immer, wir leben irgendwie im polaren System, wo es entweder oder gibt, aber letztendlich ist eben beides auf einer ähnlichen Achse zu sehen und widerspricht sich überhaupt nicht.
Ergänzt sich ja im
besten Fall. Ja, genau. Und auch unterstützt sich auch gegenseitig. Ne? So.
Und dann nochmal, Jadim, ankern heißt genau?
Viel aufschreiben. Also wir haben irgendwie alle so einen kleinen Notizblock, wo wir Sachen eben aufschreiben, weil man das eben nicht so theoretisch lernen kann, sondern dann mit den vielen Menschen, die man trifft, befüttern muss. Drüber reden, ganz viel Supervision machen.
Also ankern ist eben die Methode, wie du eine bestimmte Erfahrung, einen Impuls, ein Gefühl für dich so bewusst einmal sozusagen anschaust, festhältst, durchlebst, dass es wie so ein Anker ist, der, wenn du in eine ähnliche Situation kommst, dir schnell wieder den Standpunkt oder die Erfahrung schnell wieder bewusst macht, ne? Der dich ganz schnell auch wieder in eine ähnliche Interpretationsfähigkeit bringt.
Ja, und das dann wie ein Werkzeug für dich selbst und für deinen.
Und bei bestimmten Themen, die deine eigene Persönlichkeitsentwicklung betreffen, die für dich selber von sehr großer Wichtigkeit sind, machen wir das auch manchmal so, dass es dann wirklich sichtbare Anker gibt. Ne? Dass für den zum Beispiel hat eine Beraterin eventuell das Thema, sich nicht gut abgrenzen zu können, sondern eben so intuitiv zu sein, dass alle Eindrücke, die sie vom Gegenüber einsammelt, direkt durchs eigene Seelen- und Emotionssystem gehen. Und dann
brauchst du mir nicht angucken, Cisa, ich kenne das nicht.
Und dann so mitschwingen, dass sie ihr eigenes vielleicht verliert. Ne? Und dann ist zum Beispiel ein Anker so, dass wir immer wieder darüber reden und das mit einem bestimmten Symbol vielleicht verbinden. Ne? Mit einem bestimmten Stein, der immer wieder angefasst wird, wenn wir über dieses Thema reden und wenn wir sie wieder in diese Situation bringen, dass sie ihr eigenes zumindest mal schützen kann. Ne?
Nicht aufgibt.
Genau. Und dann wird dieser Anker eben mit diesem Gefühl von, ah ja, stimmt, ich will und muss und darf mich schützen verbunden. Dafür habe ich jetzt diese und jene Methoden erlernt. Und dann kann man dazu übergehen, diesen Stein vielleicht als Symbol des Ankers mit in die Präsentation zu nehmen oder in die Hosentasche zu stecken oder so, sodass man sich selber davor schützt, davongetragen zu werden. Und dafür ist dann zum Beispiel auch ein haptischer, also ein Anker, den du anfassen kannst, super sinnvoll.
Und es können auch so ganz profane Dinge sein, wie, also wir haben da immer so eine Art halben Stuhlkreis, wo dann der Klient mit seinen Gästen sitzt in der Präsentation und der Berater steht dann am Flipchart. Ich setze mich zum Beispiel immer ganz viel dazu und bin dann eben so ganz nah dran, weil ich das total brauche, dieses in Beziehung gehen. Wenn man so symbiotisch ist, also wenn man Empathie als erstes Talent hat und wirklich nur fühlt, was der andere fühlt, das habe ich zum Beispiel gar nicht. Deshalb ist das für mich kein großes Problem. Aber da ist das dann vielleicht auch ein ganz einfacher Trick, sich einfach ans Flipchart zu stellen und wirklich diesen Präsentationsmodus einzunehmen und gar nicht so sehr in das System sich ständig wieder reinzubegeben. Also solche, solche Themen haben wir ja auch. Ne? Oder auch, es gibt eine ganz tolle Beraterin bei uns, die, die kann sich also dumm und dusselig recherchieren für die Kunden. Also die kann sich da dermaßen reinsteigern, eben in diese Recherche, die wir ja auch betreiben. Also wo sollst du dich jetzt bewerben, was sollst du studieren und mach hier nochmal ein Praktikum und da nochmal eine Ranger-Ausbildung oder was auch immer. Und die hat dann eben sich dann immer völlig verausgabt und dann war es auf einmal fünf und die anderen waren schon längst in der Präsentation und die saß da immer noch. Da hast du ja auch viel gesagt, so du, Schluss jetzt, du musst jetzt irgendwie um vier starten. Und bei mir dann eher, bist du wirklich gut vorbereitet, weil immer kalt startet, kann manchmal auch blöd sein. Also das ist bei jedem was ganz anderes. Ne?
Genau, und das ist total wichtig auch zu verstehen, dass wir zwar einen bestimmten Qualitätsanspruch haben und auch eine Methodik, die wir anwenden, dass aber innerhalb dieser vorgegebenen Qualitätsstandards jeder auch seine eigene Beraterpersönlichkeit ausbilden darf. Ne? Weil auch da ist es so, dass ja zum Beispiel Jalé in ihren Beratungen Dinge leisten kann, die ich gar nicht kann qua Person. Ja? Also weil das mir in der Form nicht möglich ist. Und umgekehrt ist es vielleicht so, wir hatten jetzt ein, zwei Mal schon davon gesprochen, dass das enthusiastische Temperament von Jalé vielleicht manchmal den Schmerz vermeiden möchte. Ich habe ein ganz anderes Temperament. Ich muss im Gegensatz dazu eher aufpassen, den Finger nicht so doll in die Wunde zu legen. Ja? Und da kann vielleicht Jalé von mir was lernen. Es gab so ein Beispiel, jetzt mal ein ganz profanes Beispiel zu nennen. Wir hatten eine Klientin, die sich erfolglos sehr viel beworben hat und wir konnten das aufgrund des Lebenslaufes und der vorher ausgefüllten Persönlichkeitsverfahren gar nicht richtig verstehen, warum die nun also nicht genommen wurde. Und dann kam sie und roch einfach schlichtweg stark.
Wow.
Und wenn du über sehr lange Zeit sehr stark riechst, dann merkst du das vielleicht selber gar nicht mehr. Und das ist zum Beispiel so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft.
Und da kommt der Fluchtinstinkt, wenn man das dann ansprechen muss.
Ja, die Erfahrung hat es
abgefahren. Genau, und da eben die Bewertung rauszunehmen, ne? Da nicht zu sagen, oh Gott, wie furchtbar, weil letztendlich, also so schlimm ist nun auch nicht. Ja.
Und aber das habt ihr benannt.
Genau, klar. Und das ist jetzt ja, nur so ein Beispiel
für mich natürlich,
dafür.
Also das erste Mal ist da immer eine große Überwindung zu sagen, übrigens das starke Übergewicht oder der Körpergeruch, das ist ja immer eine Information über die Persönlichkeit.
Ja.
Und das ist unsere Verpflichtung, sowas anzusprechen.
Genau, und da eben liebevoll, wahrhaftig zu sein, das ist vielleicht etwas, was du von mir lernen kannst.
Absolut.
Ich kann umgekehrt lernen, vielleicht manchmal auch nicht zu ernst zu sein, sondern ab und zu die Dinge auch ein bisschen leichter und lockerer zu nehmen. Ja? Und so können wir uns da ja gegenseitig auch, und dafür sind die Supervisionstage da, gegenseitig helfen und gegenseitig weiterentwickeln. Das ist zum Beispiel auch wichtig im Menschenbild. Jeder kann von jedem anderen was lernen. Also.
Absolut. Eine auch sehr geschätzte Kollegin von uns, die hat eben einfach einen richtig guten kritischen Blick. Also die würde hier sitzen und was ganz anderes wahrscheinlich erzählen. Es gibt ja auch nicht die objektive Wahrheit. Aber die ist einfach vom Typ, die sieht eben, wo es im Prozess hakelig ist, wo Missstände sind, wo nicht gut kommuniziert wird. Und wenn wir beide reden, dann habe ich das unbedingte Bedürfnis, das auszugleichen und bin immer so, oh komm und Menschen, jetzt sei nicht so hart und die meinen das doch nicht so. Und wir müssen dann manchmal richtig lachen, weil wir beide so in unseren Mustern verhaftet sind, dass ich sie eben nicht ertragen kann, dass so viel auf dem Schlechten dann rumgeritten wird, dass
und
ich
umgekehrt,
unbedingt reframen muss.
Genau, und umgekehrt hat sie das Gefühl, wenn jemand immer so fröhlich und enthusiastisch ist, dann ist das irgendwie auch ein bisschen oberflächlich und dann hat sie unbedingt das Bedürfnis nochmal darauf hin. Auf der anderen Seite ist es eben auch ganz toll zu sehen, dass im Potpourri der Einzeleigenschaften der Kollegen dann natürlich im Übersummativitätsprinzip sehr viel mehr noch entstehen kann. Ne? Weil wenn wir sowohl prozessual sehr kritisch sind, als auch das Positive in den Chancen und Möglichkeiten zukunftsorientiert sehen und vielleicht damit auch eine gewisse Innovationsfreude verbunden ist, dann ist das in der Zusammenstellung natürlich besonders spannend. So ist das ja auch in jedem einzelnen Menschen selbst. Also jeder einzelne Mensch hat ein Bedürfnis nach Sicherheit, Kontinuität, Verlässlichkeit und so weiter. Und hat auf der anderen Seite aber auch ein Bedürfnis nach Abenteuer, Abwechslung,
Freiheit.
Inspiration, Freiheit, Neuheit und so. Ne? Und so wie jeder Einzelne für sich in den unterschiedlichen Lebensphasen schauen muss, wo schiebe ich denn den Regler da hier nach links und rechts, so ist es ja im Gesamtportfolio des Teams auch. Ne? Wer nimmt da eigentlich welchen Platz ein? Und das kennen wir ja aus Beziehungen selber auch. Vielleicht bist du im Freundeskreis eher irgendwie der Spaßvogel, aber in deiner Beziehung hat dein Significant Other diesen Platz so stark besetzt, dass du vielleicht dann eher zum Kritiker wirst oder zum, ne? So, und dann, und so muss man eben auch im Team darauf achten, dass nicht jeder quasi so eine gegensätzliche Rolle einnimmt, sondern dass jeder bei seinem Temperament bleibt und gleichzeitig eben das Entwicklungspotenzial nutzt, was einem das Gegenüber auch immer spiegelt. Aber ich meine, wir hören uns jetzt hier so, dass wir beschäftigen uns jeden Tag mit Menschen und mit Profilen und mit uns selbst und so weiter. Ja, trotzdem laufen wir in unsere Fallen. Also trotzdem schwillt mir manchmal die Aorta, wenn irgendwas mal wieder nicht so klappt. Ne? Ja, also und das ist total natürlich. Also deshalb am Anfang meinte Jalea auch, es heißt ja nicht, dass wir keine Konflikte haben. Ne? So. Also wir finden uns auch manchmal richtig blöd.
Gut so. Aber das zum Beispiel habe ich auch gelernt, um wieder was ein Beispiel zu bringen. Dass Konflikte irgendwie überhaupt nicht bedeuten, dass danach irgendwas schlechter ist, sondern eher besser. Also wir leben Konflikte aus und danach ist gut. Und genau, das zum Beispiel können sich ja viele auch in eben diesen klassischen Jobs gar nicht so vorstellen, dass dann nicht irgendwie das irgendwelche Folgen hat oder
je nachdem, was wichtig, du gelernt hast zu dem
genau,
Thema.
Genau, ganz wichtig ist aber auch immer Identität und Verhalten zu trennen. Ne? Also wir haben, ich finde auch manchmal richtig blöd, was jemand anders macht und genauso findet Jalé auch mal richtig blöd, was ich mache und sagt mir das auch und ist damit auch nicht einverstanden.
Aber sie findet nicht dich als Person
blöd.
Genau,
wenn ich dann die Beziehung nicht in Frage stelle, sondern eben sage, ja okay, das ist in Ordnung, das darf dir nicht passen, dann glaube ich, ist das Konfliktlösungspotenzial, was da drin liegt und die sozusagen schöne Lösung, die am anderen Ende des Konfliktes auf uns wartet, sehr viel toller. Also ich meine, so ist doch auch mit uns selbst. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich alles an mir selber super finde. Also, ne? Und trotzdem sollte ich ja den Anspruch haben, mich selber gut genug zu finden, um irgendwie ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und am einfachsten kann man das vergleichen, wenn man Eltern ist. Dann sagst du ja auch nicht zu deinem Kind, ich finde dich jetzt irgendwie weniger toll, weil du, keine Ahnung, zur Schwiegermutter gehst und das mit der machst.
Ja, so. Das stimmt. Also ich bin wirklich total rund und satt und vor allen Dingen jetzt aufgrund der letzten paar Minuten, also ich fand das Ganze jetzt super, super schön und wir gucken ein bisschen auf die Uhr, weil meine letzte Frage war eigentlich, und die musste ich nicht aussprechen, sondern wir sind schon so verbunden, dass ihr die automatisch beantwortet habt. Das finde ich jetzt eigentlich richtig, richtig gut, weil ich genau wissen wollte, was ihr wirklich voneinander auch gelernt habt und das habt ihr jetzt wirklich par excellence gemacht.
Und geht auch noch weiter mit dem Lernen.
Das geht immer noch weiter, genau. Und hast du ja auch gesagt, bis mindestens 85. Also ich habe auch vor zu lernen, bis ich in die Grube springe.
95 war es, glaube ich.
95, okay. Wollen wir die Zahlen nicht tauschen? Also ich würde sagen, für heute, wir könnten noch stundenlang weiterreden.
Wir werfen heute zwei Sachen ans Feuer.
Genau. Also, wir räuchern, wie immer. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, was ihr in die Glut geben wollt, was ihr hier lassen wollt heute.
Ich würde, wir haben ja schon viel drüber gesprochen, diese ständige Bewertung anderer würde ich ausräuchern.
Dass du andere bewertest oder dass die dich bewerten? Das muss ja was von dir.
Ich hoffe, dass ich das nicht so doll mache, aber natürlich bin ich dafür auch nicht geschützt. Aber gerade so in diesem Leben als Mutter, dieses ständige, dein Kind geht früh in die Kita und deins nicht und das ist besser und wie kannst du nur so viel arbeiten oder wie kannst du gar nicht arbeiten? Also da fängt es ja schon an. Was muss ich jetzt machen?
Atmen.
Ach so. Also es wird ja so viel bewertet, dass, das glaube ich sinnvoll wäre, das auszuräuchern.
Mhm.
dann bin ich jetzt dran. Wir haben ja heute schon ein bisschen über Intuition gesprochen und wir haben aber auch darüber geredet, dass es einen hohen Leistungsanspruch gibt. Und was ich gerne ausräuchern würde, ist diese Kontrollsucht, die manchmal damit verbunden ist, wenn es um das Kontrollierbare der Leistungsebene geht. Und was ich mir davon erhoffe, ist, noch ein bisschen mehr Vertrauen zu haben in die Intuition.
Davon, ich nehme von beidem ein Stück auf jeden Fall.
Dankeschön.
Hinten sind der Wille.
Oh.
Der darf auch ein bisschen.
Genau, dieser steht gerade hinter Jalé. Für alle, die jetzt nicht im Raum sind und hinterrangelt.
Also vorne die ganzen Chakren sind die Emotionen und hinten ist der Wille.
Vorne die Emotionen, hinten der.
Ich würde mal sagen, das ist auch eine Gemeinsamkeit, die Jalé und ich haben. Wir haben schon beide einen sehr ausgeprägten Willen.
Vielen Dank euch beiden.
Danke für die Einladung. Es ist sehr, sehr schön hier. Die Hörer können das ja leider gar nicht sehen.
Und Jalé.
Ein ganz schönes Setting hier. Vielen Dank.
Vielen Dank für eure Zeit.
Vielen Dank.